Hallo und herzlich willkommen zu RevPod, deinem Podcast der Justiz NRW zum Jura-Referendariat, produziert vom Oberlandesgericht Hamm. Mein Name ist Christian Walz, ich bin Richter und AG-Leiter und ich darf dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ganz herzlich begrüßen zu dieser Folge, in der wir einem Schreckgespenst den Schrecken nehmen wollen, nämlich in der wir einmal die Baumbach'sche Kostenformel ganz einfach erklären möchten.
Fulminantes Finale.
Genau, das fulminante Finale unserer Reihe zum Kostenrecht, beziehungsweise das vorläufige Finale. Es gibt ja vielleicht auch noch, also wir werden irgendwann garantiert nochmal Kostenfolgen machen. Aber jetzt für diesen Kostenmarathon, man muss sich vor Augen führen, Anna und ich sitzen hier jetzt seit, wie lange sitzen wir hier schon?
Seit?
Ich stelle dich erstmal vor.
Oh ja, danke.
Also mit mir spricht hier Anna Henrichs.
Hallo.
Anna ist auch Richterin und AG-Leiterin und derzeit Abgeordnete in die Verwaltung des Oberlandesgerichts Hamm. Und wir sitzen hier etwa schon seit über 3 Stunden und reden übers Kostenrecht.
Ja. Und haben irgendwie das Gefühl, wir sind inzwischen schon ein bisschen durchgedreht. Okay, wir hoffen jetzt einfach,
man merkt uns das nicht an. Wenn man den Hörerinnen und Hörern jetzt mitteilt, an welchem Tag wir das machen, es ist jetzt nämlich gerade 8:30, es ist 20.30 Uhr an einem Freitagabend.
Ja.
Man könnte vielleicht traurige Vorstellungen über die Freizeitgestaltung in unserer beider Leben entwickeln, aber dem ist nicht so, wir sind total glücklich in dem, was wir machen,
ja.
Indem wir nämlich hier vor allem dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, einmal die Sorge und die Angst vor einem viel besprochenen Phänomen nehmen wollen. Und das ist nämlich die Baumbach'sche Kostenformel. Und weißt du was? Ich habe mir jetzt vorgenommen, diese Folge so einfach wie möglich zu machen. Deswegen auch einfach mal kein Jingle.
Kein Jingle.
Ich möchte das jetzt so schlank wie möglich halten einmal. Ja, ich möchte einfach ganz verschlankt mal über die Baumbach'sche Kostenformel sprechen. Und das erste Ding ist, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, das nimmt in den Köpfen der Menschen viel zu großen Raum ein.
Ja.
Also das wird als viel zu komplex eingeordnet, als es eigentlich in Wahrheit ist. Und das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass das Phänomen aufgrund seiner Bezeichnung komplizierter erscheint, als es eigentlich ist.
Das hört sich ehrlich gesagt ein bisschen nach Physik an.
Ja.
Oder? Kennt man das nicht?
Weißt du, wie man das Phänomen bezeichnet?
Nein.
Weißt du, wie man es nennt, wenn ein Phänomen deshalb komplizierter wirkt, als es ist, aufgrund seiner Bezeichnung? Und das, meine ich, trifft auf die Baumbach'sche Kostenformel zu, weil also ich finde
diese
Begrifflichkeit schon so komisch. Baumbach,
wer ist eigentlich Baumbach? Ja.
Wer ist eigentlich dieser Mann? Und ein Kostenformel, das klingt so ein bisschen nach Mathe und nach meiner Formelsammlung. Ja. Ja, genau. Also, ich habe das mal gegoogelt und tatsächlich habe ich kein Wort dafür gefunden, wie man sowas nennt, wenn man etwas komplizierter macht, allein durch seine Bezeichnung. Aber jetzt kommt mal der ChatGPT-Auftritt hier. Das habe ich mal ChatGPT gefragt, ne? Ich habe mich bisher zurückgehalten, immer mit so Anspielungen. Ich finde das auch ein bisschen anstrengend in neuerer Zeit. Jeder fängt eine Rede an und so, ja, dieser Teil hat der ChatGPT gesagt. Na, ja, okay, also hier jetzt der ChatGPT-Moment. Das habe ich mal ChatGPT gefragt. Und ChatGPT hat mir geschrieben, dieses Phänomen nennt man nomenklatorische Intimidation oder terminologische Intimidation. Und der Witz ist jetzt, das hat ChatGPT halluziniert. Also ich habe das gegoogelt, diese Worte gibt es schlichtweg nicht. Aber ich finde das auf einer Metaebene total witzig und da hat ChatGPT echt mal Humor bewiesen. Für dieses Phänomen, was ich meine, hat es nämlich selbst jetzt eine Bezeichnung gefunden, die es als total kompliziert und gefährlich erscheinen lässt. Nomenklatorische Intimidation. Aber ich schweife ab und ich wollte die Folge ja so kurz wie möglich halten.
Ja,
meine Güte, mea culpa, tut mir leid.
Nein.
Also ich finde, viel hängt sich schon an dieser Begrifflichkeit auf. Baumbach'sche Kostenformel, über diese Namensgebung sollte man grundsätzlich mal nachdenken, weil Adolf Baumbach war auch ein Jurist, der aktiv war zu Zeiten des Nationalsozialismus.
Komisch, das hätte ich überhaupt nicht erwartet.
Ja, das ist übrigens
nach dem Namen.
Ja, das ist übrigens auch einer der Gründe, warum der HGB-Kommentar heutzutage Hoppt heißt und nicht mehr Baumbach Hoppt, weil man...
War das der Baumbach?
Ja, das war derselbe Baumbach, okay, der den ursprünglichen Baumbach-Kommentar zum HGB gemacht hat. Der hat auch einen Kommentar zur ZPO gehabt und in diesem Kommentar, in der Kommentierung zu § 100 ZPO, hat der Adolf Baumbach die Baumbach'sche Kostenformel entwickelt.
Ah.
Auf jeden Fall, ich finde die Begrifflichkeit sperrig. Der Baumbach ist eine Person, die auch aktiver Nationalsozialist gewesen ist. Und aus diesem Grund finde ich dieses Wort Baumbach'sche Kostenformel eigentlich blöd. Und deswegen suchen wir uns jetzt einen anderen Namen für das, was wir machen. Und das nimmt dem Ganzen schon mal einen Teil des Schreckens. Und mein Vorschlag wäre, wir nennen das jetzt Claras kleinen Kostentrick.
Wer ist Clara?
keine Ahnung, ich habe ganz subtil nach einer Alliteration gesucht und ich nenne das jetzt in meinem Kopf ab sofort Claras kleinen Kostentrick.
Okay, gut.
Claras kleiner Kostentrick, der hilft dir im Examen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, in bestimmten Fällen, die wir dir gleich darstellen. Nochmal, das ist nicht so kompliziert, wie häufig gesagt wird. Das ist auch kommentiert im Thomas Putzo, ebenfalls bei Paragraph 100 ZPO bei Randnummer 15. Kommt selten im Examen vor und wenn es kommt, dann wirklich in der grundlegenden, in der Basic-Ausgestaltung, die wir dir jetzt darstellen. Also,
und nur die stellen wir jetzt dar.
Genau, und nur die stellen wir dar. Wieder kein abgespacedes Jura, keine Unter-, Gegen-, Rückausnahme, sondern wirklich das Grundlegende, was drankommen kann realistisch und nicht das, was in einem Lehrbuch auf irgendeiner entlegenen Seite steht. Der Ausgangspunkt ist nämlich folgender. Der Kläger verklagt zwei Beklagte als Gesamtschuldner auf Zahlung von 10.000 Euro und gewinnt.
Oh, super. Mhm.
Die Kostenentscheidung lautet wie? Haben wir schon in einer Folge behandelt, nämlich in der ersten.
Können wir darauf Bezug nehmen? Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits als Gesamtschuldner.
Genau, also weil die Beklagten als Gesamtschuldner verurteilt worden sind, tragen sie auch die Kosten des Rechtsstreits als Gesamtschuldner, Paragraph 100 Absatz 4 ZPO.
Soweit, so einfach.
Soweit, so gut. Das ist im Gesetz geregelt. Jetzt allerdings mal folgender Fall. Der Kläger verklagt wieder die beiden Beklagten als Gesamtschuldner. Gegenüber dem Beklagten zu 1 gewinnt er, aber gegenüber der Beklagten zu 2 verliert er. Also gegenüber dem Beklagten zu 1 gewinnt er, gegenüber der Beklagten zu 2 verliert er. Und dieser Fall ist gesetzlich komischerweise nicht geregelt. Und da ist jetzt die Frage, was machen wir?
Ja, und warum ist das überhaupt problematisch?
Ja, genau.
Vielleicht können wir mal den Problemaufriss mal darstellen.
Ja, wir haben ja gesagt, der Kläger gewinnt gegen den Beklagten zu 1. Das heißt, der Hauptsache-Tenor lautet,
der Beklagte zu 1 wird verurteilt, komme an den Kläger, 10.000 Euro zu zahlen.
Genau.
Punkt.
Und?
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Ja, genau. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, ja, der Kläger kriegt ja sein Geld wirtschaftlich. Der hat die ja auch als Gesamtschuldner verklagt. Und man weiß, ne, Gesamtschuldner, das bedeutet ja, ich kann von mehreren meine Forderung verlangen, die Erfüllung meiner Forderung verlangen, aber ich kann sie nur einmal insgesamt kriegen. Ne? Ich kann, ich habe sozusagen mehrere Ansprechpartner, aber insgesamt wird nur einmal gezahlt. Dass ich zwei Gesamtschuldner habe, die gesamtschuldnerisch auf 10.000 Euro haften, bedeutet nicht, dass ich am Ende 20.000 Euro bekomme, sondern ich bekomme einmal 10.000 Euro, kann mich allerdings wegen dieser Forderung sowohl an den Beklagten zu 1 als auch an die Beklagte zu 2 halten.
Genau.
Das bedeutet Gesamtschuldnerschaft.
Und genauso ist es doch hier.
Genau.
Der bekommt einmal seine 10.000 Euro.
Genau, von den Beklagten zu 1 eben, nur nicht von der Beklagten zu 2. Und deswegen könnte man ja jetzt auf die Idee kommen, der Kläger hat recht und deswegen könnte man doch tenorieren, der Beklagte zu 1 trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Mhm.
Das ist falsch.
Dadum.
Dadum. Und das wäre eine naheliegende Überlegung. Und wir sagen jetzt erstmal, warum das falsch ist. Weil dann wird ersichtlich, warum wir den Claras kleinen Kostentrick benötigen. Wenn wir jetzt tenorieren würden, der Beklagte zu 1 trägt die Kosten des Rechtsstreits, dann würden wir erstens unbeachtet lassen, dass der Kläger ja immerhin in Bezug auf die Beklagte zu 2 verloren hat. Der Kläger führte ja 2 Angriffe. Der hat mit 2 Kugeln geschossen. Also das ist jetzt wieder so eine martialische Anspielung, aber mir fällt nichts Besseres ein. Und den Beklagten zu 1 hat er getroffen und die Beklagte zu 2 nicht.
Er wollte ja 2 Ansprechpartner haben in seinem Urteil, aber er bekommt jetzt nur einen.
Ja, und das würde das unberücksichtigt lassen. Das spricht dafür, dass der Kläger irgendwie an die Kosten beteiligt werden muss.
Mhm.
Diese Tenorierung ist allerdings auch aus einem anderen Grund, aus einem zweiten Grund problematisch oder nicht richtig. Indem wir tenorieren, der Beklagte zu 1 trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Würden wir ihm die Kosten des Beklagten zu 2 auch auferlegen?
Ja, genau. Nochmal dran erinnern, was sind die Kosten des Rechtsstreits? Das sind die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten der Parteien. Und die Beklagte zu 2, die ja aus ihrer Perspektive gewonnen hat, ne? Die hatte ja auch außergerichtliche Kosten. Und wenn wir jetzt tenorieren, der Beklagte zu 1 trägt die Kosten des Rechtsstreits, bumm, dann würde das bedeuten, der Beklagte zu 1 trägt auch die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 2. Und das macht gar keinen Sinn.
Nee, das ist prozessual irgendwie ganz quer. Weil jetzt entsteht dort unter den beiden Beklagten B1 und B2 offenbar ein Kostenerstattungsanspruch, obwohl die eigentlich in gar keinem Verhältnis eigentlich richtig stehen, in keinem Prozessrechtsverhältnis.
Genau, der Beklagte zu 1 steht zu der Beklagten zu 2 grundsätzlich nicht in einem Prozessrechtsverhältnis und deswegen kann es nicht sein, dass der Beklagte zu 1 an den Kosten der Beklagten zu 2 beteiligt wird. Das ist auch total logisch, der Beklagte zu 1 hat ja den Rechtsstreit gar nicht angestrengt, das war ja der Kläger. Wieso soll er dann an den Kosten der Beklagten zu 2 beteiligt werden? Das macht keinen Sinn. Aus diesem beiden Gründen hat sich Claras kleiner Kostentrick durchgesetzt.
Ja.
Und der besteht jetzt aus 3 Schritten. Also Claras kleiner Kostentrick hat 3 Schritte, die auch nicht schwer sind. erster Schritt ist erstmal ein gedanklicher. Wir müssen unterscheiden zwischen den Gerichtskosten und den außergerichtlichen Kosten der Parteien. Wenn wir das nämlich nicht machen, haben wir dieses Problem, was wir gerade dargestellt haben. Also wenn wir nur einheitlich über die Kosten des Rechtsstreits sprechen, würde das dazu führen, dass der Beklagte zu 1 auch als Verlierer an den außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 2 beteiligt würde. Und das kann, wie gesagt, nicht sein.
Und deswegen müssen wir in der Tenorierung trennen, sprachlich, ne?
Genau, zwischen den Gerichtskosten und den außergerichtlichen Kosten der Parteien.
Und wie das gleich geht, das kommt wahrscheinlich jetzt gleich.
Genau, das ist der erste Schritt. Der erste Schritt ist zugegebenermaßen, das ist jetzt einfach nur mir, ich habe das jetzt als ersten Schritt bezeichnet, weil mir das so wichtig ist, dass das verstanden wird. Wir müssen zwischen Gerichtskosten und außergerichtlichen Kosten jetzt hier ausnahmsweise mal differenzieren.
Sprachlich trennen.
Genau, sprachlich trennen. Der zweite Schritt, das ist jetzt mein Lieblingsschritt, weil ich finde, der ist am einfachsten. Wir schauen uns jetzt mal an, wer die außergerichtlichen Kosten der Beklagten trägt. Und du hast in der ersten Folge, hast du gesagt, ja, Kostenrecht hat ja viel mit Logik oder mit Common Sense oder so, ne, zu tun. Und das ist jetzt genau das, weil das leuchtet sofort ein, wenn man mal in Ruhe darüber nachdenkt.
Ich kann ja mal versuchen, ja, Klaras kleinen Kostentrick Schritt 2 jetzt anzuwenden. Wir sollen uns den Beklagten anschauen. Okay, Beklagter zu 1, der hat verloren.
Ja, was? Er hat verloren.
Ja.
Er muss zahlen. Ja, 10.000 Euro.
Genau. Das würde also heißen, er müsste auf jeden Fall seine Kosten tragen, ne? Weil der verliert, bleibt auf seinen Kosten sitzen.
Der trägt seine außergerichtlichen Kosten selbst, der Beklagte zu 1.
Der Beklagte zu 2.
Die?
Die Beklagte zu 2 hingegen hat gewonnen.
Sie muss nichts zahlen. Klage wurde abgewiesen insoweit.
Ja. Also muss ihr irgendwo ein Kostenerstattungsanspruch entstehen und das wird ihr wohl bei einem Kläger entstehen, denke ich.
Genau, weil wir haben ja jetzt schon ausführlich gesagt, der Beklagte zu 1 kann nicht an den Kosten der Beklagten zu 2 beteiligt werden, sondern hier hat die Beklagte zu 2 vollends gewonnen aus ihrer Sicht, vollumfänglich gewonnen und ihre außergerichtlichen Kosten trägt also nicht sie selbst, sondern der Kläger.
Also haben wir ja schon die außergerichtlichen Kosten der Beklagten damit beide abgefrühstückt.
Genau, das war der zweite Schritt von Klaras kleinem Kostentrick.
Super. Das heißt, wenn man jetzt nochmal einen Schritt zurückgeht, die außergerichtlichen Kosten der Beklagten haben wir abgefrühstückt, bleiben also noch die außergerichtlichen Kosten des Klägers und die Gerichtskosten, über die wir uns Gedanken machen müssen.
Genau, und die Rechenschritte bei den Gerichtskosten und den außergerichtlichen Kosten des Klägers sind identisch. Deswegen können wir die jetzt in einem dritten Schritt gemeinsam abhandeln. Das ist der dritte Schritt von Klaras kleinem Kostentrick. Und das ist der einzige Schritt, würde ich sagen, wo man jetzt einmal innehalten muss und den man einmal verstanden haben muss. Und dann wirklich, das geht dann in jeder Klausurkonstellation, geht das super von der Hand, sodass wir alle super Klaras kleinen Kostentrick in der Klausur beherrschen und anwenden können. Okay. Um hier die Kosten jetzt zu verteilen, machen wir das, was wir eingangs schon einmal gesagt haben. Wir berücksichtigen nämlich, dass es ungerecht wäre, wenn der Kläger jetzt nicht an den Kosten beteiligt würde, weil er ja in Bezug auf die Beklagte zu 2 verloren hat. Und was machen wir jetzt? Wir gucken, wie viele Angriffe der Kläger geführt hat. Schon wieder martialisch.
Wie Kugeln er geschossen hat.
Genau, oder wie viele Ansprechpartner er
gesucht
hat. Ja,
genau. Mhm.
Er hat hier 2 Ansprechpartner gesucht. Er hat 2 Angriffe geführt, nämlich in Bezug auf den Beklagten zu 1 und auf die Beklagte zu 2. Und
offenbar hat er aber nur einen bekommen, einen Ansprechpartner. Nur ein Angriff war erfolgreich.
Genau, nur ein Angriff war erfolgreich, nur einen Ansprechpartner bekommen. Und jetzt müssen wir das kostenmäßig irgendwie berücksichtigen. Und das machen wir, indem wir wieder einen fiktiven Gebührenstreitwert bilden. Der Gebührenstreitwert, was das ist und so weiter, da nehmen wir Bezug auf die vorangegangenen Folgen. Der Gebührenstreitwert beträgt hier in Wahrheit 10.000 Euro. Warum? Es werden mehrere Gesamtschuldner auf Zahlung von 10.000 Euro in Anspruch genommen. Das ist wirtschaftlich identisch alles. Also beträgt der Gebührenstreitwert 10.000 Euro. Und der Kläger bekommt 10.000 Euro. Wenn man das allerdings zugrunde legt, könnte man dieses teilweise Unterliegen des Klägers jetzt nicht einstellen. Das wird gebührenmäßig nicht abgebildet. Und um das kostenmäßig jetzt abzubilden, müssen wir einen fiktiven Streitwert bilden. Also einen Streitwert, der jetzt nur zum Zwecke dieser Kostenberechnung existiert. Und das machen wir jetzt nämlich, indem wir die Angriffe zählen. Mhm. Oder die Ansprechpartner, die gesucht worden sind, die zählen wir und die multiplizieren wir mit dem tatsächlichen Streitwert. Wir haben schon gesagt, der tatsächliche Streitwert beträgt 10.000 Euro. Ne? Mhm. Wirtschaftlich ein Anspruch 10.000 Euro. Und er führt hier 2 Angriffe, sucht 2 Ansprechpartner, Beklagten zu 1 und Beklagte zu 2. Also multiplizieren wir das, Streitwert 10.000 Euro mal 2 ergibt
20.000 Euro.
Ja. Und jetzt setzen wir die Verlustbeträge des Klägers ins Verhältnis zu diesen 20.000 Euro. Und das sieht dann wie aus?
Er hat 10.000 Euro verloren, nämlich gegen B2. Da hat er ja keinen Ansprechpartner gewonnen.
Gegen die Beklagte zu 2 hat er verloren.
Genau. Und gegen den Beklagten zu 1 ergo gewonnen. Hm. Das heißt, er hat die Hälfte seiner Angriffe verloren.
Genau, einen von zwei Angriffen hat er verloren. Und das bedeutet, jetzt nochmal in Erinnerung rufen, wir sind bei den Gerichtskosten und den außergerichtlichen Kosten des Klägers. Das bedeutet, der Kläger muss 50% der Gerichtskosten tragen und 50% seiner außergerichtlichen Kosten. Mhm. Ja, und was passiert jetzt mit den anderen 50%?
Ja gut, jetzt müssen wir überlegen, wer noch übrig bleibt.
Ja, und auch da jetzt kommt wieder Common Sense.
Ja, natürlich. Also es kann jetzt nicht sein, dass die Beklagte irgendwas zahlt, die Beklagte zu zwei, denn die hat ja gewonnen.
Die hat ja gewonnen.
So, also bleibt nur noch der Beklagte zu eins übrig.
Genau, und der trägt die restlichen 50% der Gerichtskosten und der außergerichtlichen Kosten.
Er hat ja auch immerhin ein bisschen verloren, muss man sagen.
Ja.
Also er hat ja
nicht nur ein bisschen,
er hat ziemlich verloren, ja.
Der Beklagte zu eins hat ziemlich verloren, deswegen ist das nur richtig. Und das war Claras kleiner Kostentrick. Die Tenorierung sieht jetzt wie folgt aus.
Okay, jetzt müssen wir uns anstrengen, dass wir das noch.
Beziehungsweise wir wiederholen noch einmal die drei Schritte. Ja, also das war Claras kleiner Kostentrick. Nochmal die drei Schritte. Erstens, wir unterscheiden gedanklich zwischen Gerichtskosten und außergerichtlichen Kosten der Parteien. Dann zweitens, wir gucken uns die außergerichtlichen Kosten an. Wer hat was zu tragen? Da haben wir gesehen, der Beklagte muss seine außergerichtlichen Kosten natürlich selbst tragen. Er hat verloren. Und die Beklagte zu zwei muss nicht ihre außergerichtlichen Kosten tragen. Sie hat gewonnen. Sie bekommt die ersetzt von dem Kläger, weil insoweit der Kläger verloren hat. Und als letztes gucken wir uns die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten des Klägers an. Da müssen wir einen fiktiven Streitwert bilden. Wir gucken, wie viele Angriffe gibt es, multiplizieren das mit dem tatsächlichen Streitwert und ins Verhältnis zu diesem fiktiven Streitwert setzen wir die Verlustbeträge des Klägers. Das hat hier ergeben, er hat einen von zwei Angriffen verloren, also muss er 50% der Gerichtskosten und 50% seiner außergerichtlichen Kosten tragen. Und die andere Hälfte trägt hier natürlich nicht die Beklagte zu zwei, die hat gewonnen, sondern der Beklagte zu eins. Claras kleiner Kostentrick.
Ja.
Und jetzt die Tenorierung. Lautet dann in einem solchen Fall zum Beispiel:
Wie würdest du anfangen mit den Gerichtskosten dann? Die Gerichtskosten tragen, wir erinnern uns nochmal, der Kläger und der Beklagte zu je einhalb. Das hatten wir ja eben ausgerechnet.
Das war der dritte Schritt von Claras kleinem Kostentrick.
Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu zwei trägt der Kläger. Das war in Schritt zwei. Die hatte ja gewonnen. Die muss keine Kosten tragen. Und dann bleiben noch übrig die außergerichtlichen Kosten des Klägers. Und die trägt der Beklagte zu eins zur Hälfte. Das hatten wir auch gerade in Schritt drei ausgerechnet.
Genau. Und jetzt haben wir gar nichts gesagt zu den außergerichtlichen Kosten des Beklagten zu eins.
Aber das ist gar nicht schlimm, weil wenn der Tenor da nichts hergibt, dann heißt das automatisch, dass es da keinen Kostenerstattungsanspruch gibt.
Genau, dass er die nämlich selbst trägt. Das war ja auch das Ergebnis von Schritt zwei von Claras kleinem Kostentrick. Und das Gleiche gilt übrigens für die andere Hälfte der außergerichtlichen Kosten des Klägers. Auch die trägt der Kläger selbst. Deswegen kann man das weglassen. Man kann allerdings aus Klarstellungsgründen noch zum Schluss schreiben, im Übrigen findet eine Kostenerstattung nicht statt.
Ich finde das immer ganz schön, weil das dann abschließend ist und jeder weiß, dass das Gericht da nicht noch irgendwas vergessen hat.
Genau. Man kann es allerdings auch ausdrücklich reinnehmen. Das würde dann zu sich so anhören. Die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten des Klägers tragen der Kläger und der Beklagte zu eins je zur Hälfte.
Okay, ja.
Die außergerichtlichen Kosten des Beklagten zu eins trägt dieser selbst.
Ja.
Und die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu zwei werden dem Kläger auferlegt.
Ja.
Da hat man es dann alles ausdrücklich drin.
Und das, so, war's.
Das war's. Claras kleiner Kostentrick.
Ja, Mensch. Der ist ja toll.
Der ist toll, hilfreich und findet dann Anwendung in diesen Klausursituationen. Jetzt bitte bloß nicht von Claras kleinem Kostentrick in der Klausur schreiben. Ich finde es übrigens auch nicht erforderlich, das als Baumbachsche Kostenformel ausdrücklich zu bezeichnen. Das mögen einige Korrektorinnen und Korrektoren sehen wollen. Das heißt, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dieses Schlagwort noch dazu schreiben. Wenn ein solcher Fall in einer Klausursituation übrigens kommt, dann sollte man das im besten Fall auch in den Entscheidungsgründen kurz erläutern, weil es nicht, damit man sehen kann, ob die betreffende Person es auch richtig darstellen kann und verstanden hat. Ja, wir hoffen auch, dass du jetzt nach dieser kurzen oder kürzeren Folge dann Claras kleinen Kostentrick verstanden hast und davor insbesondere keine Angst und keine Sorge mehr hast. Das ist ein hilfreiches Werkzeug, ein hilfreiches Tool. Das muss man einmal, damit muss man sich einmal beschäftigt haben und dann ist das wie so ein Hammer, den man immer wieder benutzen kann, um dann gegebenenfalls ausstehende Nägel einzuschlagen, wenn ein solcher ausstehender Nagel einem einmal unter die Nase kommt.
Okay.
Okay, so viel zu den gar nicht sperrigen Vergleichen und Bildern hier in dieser Folge. Ich hoffe, uns rennen jetzt nicht die letzten Hörerinnen und Hörer noch weg. Wenn du jetzt noch zuhörst, dann sind wir nämlich sehr dankbar darüber. Wir hoffen, du hast diese Folge lehrreich gefunden und vielleicht auch ein wenig unterhaltsam. Ich bedanke mich jedenfalls bei dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, fürs Zuhören und für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich natürlich auch bei dir, liebe Anna, für das nette Gespräch.
Sehr gerne.
Alle hier geäußerten Ansichten sind nur unsere persönlichen Ansichten und insbesondere keine offiziellen Standpunkte der Justizprüfungsämter, und RevPort ist eine Produktion des Oberlandesgerichts Hamm. Das war's für diese Folge. Ich freue mich dann, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Tschüss.
Bis bald.